24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Dorothea Reiß ist zu Gast im Podcast 24/7. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich muss zu Beginn fragen, wir arbeiten ja jetzt schon an unterschiedlichen Stellen länger zusammen. Soll ich Dorothea sagen oder reicht Doro aus?
Doro ist völlig in Ordnung.
Das ist nett. Doro, du bist im Evangelischen Klinikum in Bethel hier pflegerische Fachbereichsleitung Innere Medizin. Zu Beginn die Frage, was machst du da?
Was mache ich da? Ja, spannende Frage. Ich bin in den inneren Kliniken dieses Krankenhauses zuständig für die pflegerische Versorgung. Das heißt, ich bin einerseits zuständig für die pflegerischen Mitarbeitenden, die da arbeiten, aber ich bin auch zuständig für patientenbezogene Prozesse, in denen die Pflege involviert ist, oder für Rahmenbedingungen und Strukturen, die mit der pflegerischen Versorgung zusammenhängen. Das heißt, ich kümmere mich sozusagen um das rundum Wohlfühlpaket für unsere Patientinnen und Patienten, wenn es um die pflegerische Versorgung geht, und arbeite da aber nicht alleine, sondern ganz eng mit meinen Kollegen aus der kaufmännischen Ebene und aus der ärztlichen Ebene zusammen.
Ich merke schon, wir haben eine Menge Themen, die wir besprechen werden können. Mal sehen, ob wir dadurch alles durchkommen. Nein, was ich gerade merke, ist, dass wir mal ein bisschen einordnen müssen, wie unsere Klinik aufgebaut ist in aller Kürze. Fachbereich Innere ist ja strukturiert. Du sagtest, da sind die Fächer der inneren Medizin drin, beispielsweise Geriatrie, Onkologie, so klassische Fächer, und Gastroenterologie zum Beispiel. Mhm. Und wir haben ja eine Departmentstruktur, hilf mir selber, ich muss jetzt gerade überlegen, die anderen Fachbereiche sind
Neurologie, operative Medizin, Kinder und Jugendliche und die psychosoziale Medizin.
Da haben wir sie alle. Und genau, und da wird, die werden jeweils geleitet von, in dem Fall, dir als pflegerische Leitung, genau, die innere Medizin mit einem Kaufmann zusammen und einem ärztlichen Leiter.
So ist
es. So, dass wir ein bisschen die Struktur im Kopf haben. Du sagtest, du bist da für die Pflegekräfte verantwortlich. Hast du eine Zahl, dass ich mir mal vorstellen kann, wie viel das sind? Das sind doch nicht nur 10, würde ich sagen.
Nee, das ist in der Tat so. Also ich habe irgendwann mal überlegt und ich glaube, ich bin so auf ungefähr 20 organisatorische Einheiten gekommen. Jetzt muss man so ein bisschen überschlagen. Ich glaube, wenn wir alle Mitarbeitenden, die zur Pflege sozusagen dazugehören, auch die unterschiedlichen Berufsgruppen mitdenken, dann kommen wir wahrscheinlich so auf ungefähr knapp 500 Leute. Genau, das ist schon eine Menge. Ja.
Das ist eine Menge und viel Verantwortung, oder?
Das stimmt, ja.
Wie erlebst du das? Ist das eine Wahnsinnsherausforderung für dich oder ist das
In der Rolle vorher war ich als Stationsleitung tätig und da hatte ich natürlich deutlich weniger Mitarbeitende. Ich würde mal sagen ungefähr 20, 25. Das war sehr anders einfach von der Art, wie wir zusammengearbeitet haben. Also herausfordernd ist es sicherlich auf allen Ebenen. Ich glaube, jede Ebene des Managements oder auch jeder Arbeitsbereich an sich bringt ja Herausforderungen mit sich, die bewältigt werden wollen. Aber ich merke einen deutlichen Unterschied, wenn es darum geht, wie nah ich dran sein kann. Also ich merke schon, dass sich meine Bezugsgruppe verändert hat. Ich merke auch, dass es eine Ebene dazwischen gibt mit den pflegerischen Klinikleitungen. Und ich merke schon auch, dass ich natürlich in einigen Bereichen Kontakte zu einzelnen Mitarbeitenden habe, aber ich eben nicht mehr alle 500 so gut kennen kann. Ich habe in meinem ersten Jahr bin ich an Weihnachten durchs Haus gegangen und habe in allen Bereichen am Weihnachtsmorgen, das weiß ich noch, irgendwie Keksteller verteilt und bin an Silvester gekommen und habe Berliner und Sekt, alkoholfreien Sekt irgendwie hingestellt. Und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, meine Herren, das ist wirklich mittlerweile eine Menge an Bereichen, die man da abdecken muss.
Aber du hast, das höre ich ja auch raus, nicht nur die Verantwortung für diese 500 pflegerischen Kolleginnen und Kollegen, sondern dazwischen ist ja noch eine Ebene. Das heißt, du bist auch Führungskraft für Führungskräfte,
ja,
was das Ganze ja nochmal komplexer macht,
ja,
und auch interessant.
Auf jeden Fall. Es sind andere Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigt. Also auch meine eigenen Aufgaben sind deutlich andere geworden. Ich bin eben nicht mehr nur dafür da, die Dienstpläne zu schreiben. Im Gegenteil, das mache ich fast gar nicht mehr. Aber ich führe schon auch strategische Gespräche mit meinen Führungskräften, die mir sozusagen zugeordnet sind, wenn es um Klinikentwicklung geht, aber auch um Personalentwicklung und auch wenn es darum geht, mal innovative Projekte für Patientenversorgung oder Mitarbeitendenbindung und Gewinnung ins Leben zu rufen. Aber ich führe eben auch Debatten nicht mehr darüber, wie ist unsere Haltung gegenüber den Patientinnen und Patienten, sondern wie ist unsere Haltung in der Mitarbeitendenführung, weil auch das natürlich sehr divers und unterschiedlich ist. Genau.
500 Mitarbeitende roundabout, dazwischen noch eine Ebene Führungskräfte und das alles mit ja noch sehr jungen Jahren, wenn ich das so ansprechen darf. Oder fühlst du das selber gar nicht so jung? Verrätst du, wie alt du bist?
Ich, ja gerne, das ist kein Geheimnis. Ich bin mittlerweile jetzt 27. Und ja, das ist noch relativ jung.
Wie ist denn deine Berufsbiografie an dieser Stelle? Also bist du da einen klassischen Weg gegangen von Ausbildung Pflege über die Station oder
ja,
erzähl mal ein bisschen.
Ich bin sozusagen ein Bethel-Eigengewächs. Genau, also ich habe nicht in Bielefeld Abi gemacht, sondern bin für mein Bethel-Jahr damals nach Bielefeld gekommen, vor jetzt tatsächlich genau 10 Jahren. Und habe dann erst im Krankenhaus Mara mein Betteljahr in der Behindertenmedizin gemacht. Hatte ursprünglich gedacht, ich mache das ein Jahr und wollte eigentlich damals Wartesemester fürs Medizinstudium überbrücken, wie das bei vielen ja so ist. Und hatte dann aber während des Betteljahrs schon überlegt, dass ich Pflege was Wunderbares finde und dass die Begegnungen mit den Menschen, die ich dort hatte, mich wirklich wahnsinnig berührt haben, sodass ich mich dann schon während des Betteljahrs für die Ausbildung als Krankenpflegerin beworben hatte. Damals war es so, dass die Aprilkurse hier an der Pflegeschule nicht so ganz stark besetzt waren. Das heißt, ich hatte mich ursprünglich für den September im Anschluss an mein Betteljahr beworben, konnte dann aber ein halbes Jahr früher starten und habe deswegen sozusagen mein Betteljahr ein bisschen verkürzt. Dann habe ich 3 Jahre Ausbildung gemacht, hier im Haus, und habe dann aber nach der Ausbildung erstmal in der Psychiatrie gearbeitet, im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen auf der Entgiftungsstation. Genau, und habe dann in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gewechselt, als die neu aufgemacht hat. Nicht ganz zum Anfang, das habe ich mich noch nicht getraut, aber dann so, ich glaube, nach einem halben, dreiviertel Jahr habe ich gedacht, das probiere ich mal aus. Und da habe ich dann auch relativ schnell tatsächlich, weil die ja sehr schnell gewachsen ist, habe ich dort mich dann auf eine Leitungsstelle beworben und habe meine erste Leitungsfunktion sozusagen gehabt. Das war die Stationsleitung, die ich vorhin schon einmal erwähnt hatte, genau.
Wir arbeiten jetzt schon an manchen Stellen eine Weile zusammen, aber man kennt sich ja dann doch an manchen Stellen gar nicht so gut. Deswegen bin ich ganz überrascht, weil ich das wirklich nicht wusste, dass du so eine Bethel-Biografie hingelegt hast in dieser Zeit. Und ist ja so, irgendwie so ein Ausdruck dessen, was wäre ja fast ein Beispiel für gelungenes Recruiting übers Bethel, ja? Was ja auch so ein bisschen der Wunsch dahinter ist. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das ist ja auch schön, dass man junge Menschen für ein soziales Jahr begeistert und sagt, da kann man sich auch ein Stück nach dem Abitur und dem ganzen Schulischen verwirklichen. Und vielleicht ergibt sich daraus auch ein Weg in den Beruf. Und das ist ja gelungen. Und wie ich höre, mit einer unglaublichen Vielfalt durch die Abteilung schon. Ne?
Ja.
Also Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja. Innere Medizin, gibt's da irgendwo pflegerisch wo das Herz hängt, oder kannst du das gar nicht so für dich sagen?
Mein Herz inhaltlich schlägt schon sehr für die Psychiatrie, aber ich muss es revidieren, um ehrlich zu sein, denn mein Herz schlägt für Beziehungsarbeit und das ist eigentlich Pflege aus meiner Sicht. Mhm. Also deswegen würde ich eher sagen, mein Herz schlägt für die Pflege, als zu sagen, mein Herz schlägt für die Psychiatrie. Ich glaube aber, dass ich natürlich in den Jahren, in denen ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern und Jugendlichen, eben besonders viel gelernt habe, wenn es um Beziehungsgestaltung geht. Und das hat mich sicherlich sehr geprägt.
Jetzt ist ja im jetzigen Job die Beziehungsgestaltung mit den Patienten und Patienten nicht mehr so unmittelbar. Da ist das auch ein kleiner vermissender Anteil daran.
Ja. Das ist der Teil, an dem ich manchmal ein bisschen Herzschmerz habe, tatsächlich, ja. Das ist was mir manchmal fehlt, der direkte Kontakt zu den Patientinnen und Patienten. Und gleichermaßen gibt es aber schon auch Momente, in denen ich merke, dass ich über das, was ich tue, trotzdem in Kontakt komme mit Patientinnen und Patienten. Vielleicht nicht im direkten Gespräch, aber schon, dass ich alleine wenn ich durch die Flure gehe und wahrnehme, wie Patientinnen und Patienten sich dort bewegen oder wenn ich wahrnehme, wie der Kontakt zwischen meinen Mitarbeitenden und den Patientinnen und Patienten stattfindet, das macht auch was mit mir, nicht nur mit denjenigen, die im direkten Kontakt sind. Und das holt mich dann manchmal wieder so ein bisschen zurück, dass ich denke, ach, ist ja doch gar nicht so verkehrt, was ich hier tue. Mhm.
Du hast ja, wenn ich das richtig weiß, oder du musst mich korrigieren, neben Ausbildung und dem beruflichen Weg auch noch ein Studium gemacht. Mhm. Ne? Ist das schon abgeschlossen oder bist du da noch dabei und was ist das nochmal genau?
Ich habe mein Bachelorstudium schon abgeschlossen. Das habe ich auch nicht nicht ausbildungsbegleitend gemacht, so muss ich sagen. Damals gab es die Möglichkeit, aber es war irgendwie noch nicht so en vogue, sein Studium dual zu machen. Ich habe erst die Ausbildung abgeschlossen und habe dann noch ein Studium drangehängt. Das habe ich berufsbegleitend gemacht. Das habe ich 2021 abgeschlossen. Das war Management im Sozial- und Gesundheitswesen an unserer Fachhochschule der Diakonie. Und dann habe ich ein Jahr Pause gemacht, weil der Studiengang, den ich ursprünglich studieren wollte, immer nur alle anderthalb Jahre anfängt. Und jetzt bin ich an der Uni Bielefeld, mittlerweile im 5. Semester, weil der Masterstudiengang dort auch berufsbegleitend ist und demnach 3 Jahre geht und studiere da jetzt Beratung und Supervision. So heißt der Studiengang. Der hat allerdings viele Anteile von Organisationsentwicklung, Gruppe, Organisationstheorie. Mhm. Ja, genau.
Aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, unmittelbar auch nützlich für deinen Job, weil das ist ja sozusagen, was du in der Theorie lernst, wahrscheinlich direkt in der Anwendung möglich. Sowohl der organisatorische Anteil als wahrscheinlich auch die Supervision und Beratung, auch wenn das natürlich immer nur Elemente gegenüber, wie das so schön heißt, nachgeordneten Mitarbeitern sind, für die bist du ja keine Supervisorin an dieser Stelle.
Genau, also ich glaube, dass man muss da schon differenzieren, in welcher Rolle ist man gerade unterwegs und das, genau, bin ich eben in diesem Setting nicht. Ich bin hier nicht die Supervisorin, sondern die Führungskraft. Aber es ist in der Tat schon so, dass Elemente, die ich dort lerne und mit denen ich mich auseinandersetze, dass die auch einen Mehrwert für meine berufliche Tätigkeit haben. Also ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen mehr verstehe von dem, was eigentlich vielleicht auch auf der nicht so besprechbaren Ebene passiert, also auf der Gefühlsebene, auf der Affektebene, das, was, ja, womit sind Menschen konfrontiert und womit hängt das vielleicht zusammen auch? Also, ja, welche Rolle spielen die Strukturen dabei? Das ist sicherlich so und das versuche ich einzubringen, wo es geht, aber eben immer mit der Vorsicht, dass das auch nur ein Teil ist.
Wir erleben Pflege ja in einem unglaublichen Entwicklungsprozess, das schon seit einigen Jahren, aber jetzt auch nochmal in besonderer Weise, gerade hier auch in Bielefeld, bei uns in der Klinik, im Bereich der universitären Entwicklung, interprofessionelle Lehre, interprofessionelles Studium und so weiter. Wie erlebst du das und wo denkst du, was ist da für Pflege vor allem noch nötig? Stichwort Qualifikation, Akademisierung der Pflege. Was ist so dein Blick darauf?
Das ist ein super komplexes Thema, über das wir wahrscheinlich anderthalb Stunden alleine sprechen könnten.
Nimm dir wozu die Lust.
Ja, erstmal muss ich sagen, ich sehe hier viele Ansätze. Ich glaube aber, es ist auch noch ein super langer Weg. Also wenn wir über interprofessionelle Zusammenarbeit sprechen, aber auch wenn wir über Akademisierung und, ich sag mal, Professionalisierung der Pflege sprechen. Es gibt ganz tolle Formate aus meiner Sicht, wie zum Beispiel den Fachtag Interprofessionalität, der auch in der Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät UWL veranstaltet wird, wo wir ein Format anbieten, in dem unterschiedliche Berufsgruppen auch Inhalte aus ihrem täglichen Tun unter dem Stichwort Interprofessionalität zusammenbringen können. Das finde ich total bereichernd. Aber es ist eben schon auch so, dass ich an vielen Stellen in der Organisationskultur manchmal denke, es dürfte ein Stück weit selbstverständlicher sein, dass wir interprofessionell zusammenarbeiten. So viel vielleicht zu dem Teil Interprofessionalität. Und wenn ich jetzt an die Pflege denke, dann gibt es ja so eine Art Professionscheckliste, Stichwort Akademisierung. Würde ich sagen, haben wir in Teilen uns auf den Weg gemacht und werden immer besser. Es gibt sicherlich auch sowas wie Selbstverwaltung über Pflegekammer, sind wir auch mittlerweile auf einem guten Weg. Also ich würde sagen, wenn es um diese Hard Facts geht, sind wir ganz gut in Entwicklung. Was mich am allermeisten beschäftigt, ist eigentlich die Frage, wie wir nachhaltige Pflege gestalten können im Sinne von wirksamer Pflege. Also wie wir es schaffen, nicht nur im akuten Moment Abhilfe zu schaffen und zu leisten und Menschen in ihrer akuten Not zu unterstützen, sondern wie wir Menschen so begleiten können, dass sie nachhaltig, eigenverantwortlich Gesundheitskompetenz entwickeln und eben nicht sofort nach dem Krankenhausaufenthalt wieder zurückkommen, sondern eigenständig auch das selbst bewältigen können.
Das finde ich ein wichtiges Stichwort, weil genau das der Teil ist, wo man ja manchmal mit einem Missverständnis aufräumen muss, wo ich jetzt selbstkritisch sagen muss, bis vor wenigen Jahren hatte ich das auch noch so ein, ich sag's mal etwas salopp, nach dem Motto Akademisierung der Pflege, die studieren alle und gehen ins Management, niemand will mehr am Bett sein. Bis ich mich auch kritisch reflektieren muss und sagen muss, das ist es ja gerade nicht, sondern es geht ja darum, dass die Menschen trotzdem für die Patientinnen und Patienten unterwegs sind. Da stimmst du mir zu? Bin ich da richtig unterwegs?
Also ich glaube schon, dass es natürlich auch Sinn macht, dass Menschen, die einen akademischen Hintergrund haben, dass die sich auch in Strukturen einbringen und auch in die Lehre gehen, also berufspädagogisch arbeiten oder eben auch im Management sitzen. Ich merke selber, wie mein Studium mir da hilft. Aber es war eben schon lange Zeit auch so, dass wir leider vor allem dort die akademisierten Pflegefachpersonen gefunden haben. Und das verändert sich gerade zum Glück. Das finde ich sehr, sehr wertvoll, weil ich glaube, dass wir es schaffen müssen, das Wissen, das akademische Wissen, auch tatsächlich in die direkte Patientenversorgung zu bringen, um genau das zu schaffen, was ich eben gesagt habe, dass wir eben wissen, wofür wir das tun, warum wir das tun und wie wir es tun, damit die Patienten davon nachhaltig profitieren können.
Jetzt hast du ja selber erzählt, dass Pflegebeziehung ist und die Beziehungsarbeit ist ja ein ganz großer attraktiver Anteil daran und ich glaube, dass das ja der Teil ist, den viele wahrscheinlich unterschreiben würden, sagen würden, das ist wichtig. Wenn du so an deinen Bereich denkst, wo würdest du denn sagen, ist eben Pflege wirklich auch ein attraktiver Beruf oder manchmal viel besser als sein Ruf oder wie er manchmal jetzt in der Gesellschaft dargestellt wird? Auch mit diesem Blick, wir stehen ja ein bisschen vor dem Dilemma, wie finden wir ausreichend Fachkräfte und so weiter? Nehme ich doch mal mit, was haben wir da eigentlich? Also wo haben wir vielleicht Gutes und reden viel zu wenig drüber?
Also ich glaube, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist in meinem Bereich toll?
Darfst du, sag mal.
Dann würde ich sagen, es ist einfach ganz unterschiedlich, mit welchen Bedarfen oder Bedürfnissen die Patientinnen und Patienten kommen. Und das ist in jedem Bereich so, dass man etwas finden kann, womit man Beziehungen gestalten kann und wo man den Kern der Pflege sozusagen leben kann. Ich glaube zum Beispiel, dass die Geriatrie ein total unterschätztes Fachgebiet ist. Denn die Geriatrie arbeitet ja mit einer super vulnerablen Patientengruppe. Und das ist eigentlich ein Gebiet, das total komplex ist, weil ja sich im Alter eigentlich ganz verschiedene Versorgungsbedarfe zeigen und man eigentlich sehr flexibel auch darauf reagieren muss. Das heißt, man muss als professionell Helfender oder Helfende ja ein sehr breites Wissen mitbringen und immer wieder das rauspicken, was jetzt gerade eigentlich gewünscht ist. Und um das rauszufinden, muss man wahnsinnig viel und gut in Beziehung gehen können. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, das ist total wertvoll und total spannend. Aber ebenso in der Onkologie, wo natürlich auf eine andere Art und Weise Vulnerabilität vorliegt. Oder ja, also. Ja.
Ich muss ganz kurz nur mal in meiner Rolle einordnen, falls uns mal jemand hört, der mit den Begrifflichkeiten nicht so klarkommt. Geriatrie, hat es aber gerade zwischendurch erwähnt, ist die Altersmedizin, also für Menschen, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, ab 65 die Richtung.
Das ist unterschiedlich, aber ja.
Genau. Dass da die Behandlung stattfindet und da der Blick auch auf die besonders vulnerable Gruppe natürlich dann auch in einem voranschreitenden Alter ja bis ins hohe Alter. Wie gewinnst du denn Menschen für deine offenen Stellen?
Sehr unterschiedlich. Also es gibt, man muss tatsächlich sagen, oder ich muss sagen, in dem Recruiting-Prozess ist es gar nicht so oft so, dass ich ganz aktiv beteiligt bin, sondern das ist viel in den Händen der pflegerischen Klinikleitungen. Und das halte ich auch für gut und richtig, denn das sind diejenigen, die ihre Bereiche am besten kennen, die ihr Team am besten kennen und die auch diejenigen sind, die ja am Ende mit den Leuten zusammenarbeiten. Ganz, ganz viel läuft über Team, das heißt auch dazu Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn jemand aus dem eigenen Team sehr, sehr gut spricht über die Arbeit, über das Team, über die Verhältnisse, dann kommen automatisch andere Leute, es ist wie so eine Magnetwirkung. Aber wenn ich gefragt werde und zum Beispiel Stellenausschreibungen auch vorbereite, dann versuche ich tatsächlich zu gucken, was ist das Besondere des Fachgebietes, so ähnlich wie ich das hier eben auch schon mal formuliert habe. Was sind eigentlich die Bedürfnisse der PatientInnen, die wir dort in den jeweiligen Bereichen haben und wie kann sich jede Pflegefachperson da eigentlich auch gut einbringen. Und dann gibt es welche, die sagen, mir fällt es total schwer, mich auf ältere Menschen einzulassen und da auch körperlich so sehr zu unterstützen. Und es gibt andere, die sagen, hey, das ist genau das, was ich will, eigentlich in jeder Lebenssituation zur Seite zu stehen und ganz nah am Alltag zu sein sozusagen. Also ich glaube, da findet dann hoffentlich jede Pflegefachperson, die sich ja aus einem Grund dafür entschieden hat, das zu werden, auch das, was zu ihr passt.
Ja, das ist ja eine ganze Menge. Und jetzt habe ich gelesen, dass zu all dem du ja eine Preisträgerin in jüngster Zeit bist. Nicht allein, mit einer Kollegin zusammen. Ihr habt einen Pflegepreis gewonnen, innovative Pflegepraxis, den Theodor-Fliedner-Preis, einen Preis, der von der Diakonie ausgeschrieben wird oder ausgelobt wird. Erzähl mal, was habt ihr denn gemacht?
Ja, wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir das schaffen, dass wir die Pflegepraxis verbessern, weiterentwickeln und nach vorne bringen? Und wie können wir vor allem die akademisierten Pflegefachkräfte, die wir oder Pflegefachpersonen, die wir haben, auch tatsächlich damit einbeziehen? Also genau die Frage, die wir vorhin schon mal hatten. Wie schaffen wir es, dass die Leute, die studiert haben, dann nicht irgendwie in patientenferne Bereiche sich weiterentwickeln? Wie können wir die eigentlich halten und auch gut einbinden, damit am Ende was Gutes dabei rumkommt? Und ich habe eine tolle Kollegin in der Nephrologie. Das ist die Kollegin, mit der ich das zusammen auch dann eingereicht und gewonnen habe sozusagen, die sich selber auch eigeninitiativ auf den Weg gemacht hatte, sich zu akademisieren und die sich bewusst eben nicht für den Management- oder den Berufspädagogik-Schwerpunkt entschieden hatte, sondern gesagt hatte, sie möchte in der Praxis bleiben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ein bisschen uns Gedanken gemacht und mal geguckt, was gibt es so an Ideen und Konzepten, und haben das Konzept des Advanced Practice Nursing uns vorgenommen. Das ist ein Konzept, wo es genau darum geht, Pflegefachlichkeit weiterzuentwickeln, und haben das ja im Grunde ausgearbeitet und ausdifferenziert für den Fachbereich der Nephrologie, also für nierenkranke Menschen, und uns überlegt, dass das doch eine tolle Idee ist, nicht nur um Qualität zu entwickeln, sondern auch um Patientinnen und Patienten nochmal anders einzubeziehen, als es bisher stattfindet. Und das war auch der Teil, der, glaube ich, dann eben auch für diesen Preis gesorgt hat, dass die Patienten und Patientinnen in diesem Konzept nochmal anders im Mittelpunkt stehen als in der regulären Versorgung.
Daneben habe ich noch wahrgenommen, dass du in der Mischung aus dem Studium und Beruflichkeit zwei Herzensthemen, also viele wahrscheinlich mitbringst, aber ich habe zwei Herzensthemen gelesen. Ich habe bei Social Media gespickt. reflexive Supervision und berufliche Identität in Verbindung mit Professionalisierung der Pflege. Mhm. Das klingt toll, aber erklär es mir.
Ja, also ich glaube, dass, wenn es darum geht, die Pflege zu professionalisieren, immer auch ein Anteil von Reflexion mit dazu gehört. Also wenn ich dazu beitragen möchte, dass die Berufsgruppe sich weiterentwickelt, dann glaube ich, muss man eben schon auch gucken, was machen wir eigentlich und was spielt da alles eine Rolle? Also welche beeinflussenden Faktoren gibt es? Die Gruppe, in der ich mich bewege, die Institution, die Organisation. Jetzt kommen wieder die Inhalte aus meinem Studium, die sich da wiederfinden. Aber es ist eben schon auch so, dass ich glaube, es würde uns sehr helfen, wenn wir als Berufsgruppe der Pflegenden eine gemeinsame berufliche Identität ausbilden würden. Und da, glaube ich, stecken wir noch in den Kinderschuhen. Wenn man 5 Leute fragt, was ist für euch Pflege, dann hört man wahrscheinlich 5 ähnliche, aber dennoch unterschiedliche Antworten. Und das ist ja auch an vielen Stellen gut, weil Pflege eben auch unterschiedlich und divers ist. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen würden, uns auf etwas Gemeinsames zu verständigen, dann könnten wir es auch schaffen, ja, uns größer aufzustellen und uns gegenseitig den Rücken zu stärken, uns zu professionalisieren.
Du bist ja in unglaublich vielen Themen aktiv und das klingt alles nach einer enormen Energie. Ist das etwas, was dir einfach im Naturell liegt, oder hast du im Elternhaus einen Energieschub bekommen oder irgendwas, wo, wenn ich da mal ein bisschen mich interessieren darf, kommst du da eigentlich her? Also du hattest ja gesagt, du bist nach Bielefeld zum Beteljahr gekommen. Das heißt, du bist nicht gebürtige Bielefelderin.
Genau, ich komme eigentlich aus dem Kreis Höxter, beziehungsweise
nicht so weit, aber.
Ja, genau. Also ich komme noch aus NRW, aber eben schon auch eine ordentliche Fahrstrecke und bin aufgewachsen eigentlich richtig in Warburg an der hessischen Grenze und komme aus einer Pfarrfamilie. Also beide meine Elternteile sind Pfarrer. Und ich würde schon sagen, dass mir das sicherlich an der einen oder anderen Stelle eine große Portion Gottvertrauen, Urvertrauen, wie auch immer, mit auf den Weg gegeben hat. Also ich würde schon behaupten, dass ich in vielen Dingen im Leben eine große Gelassenheit mitbringe und dass mir das schon auch hilft, dann Energie aufzubringen für die Themen, für die ich brenne. So, das ist schon etwas.
Ist dir der Glaube da in deinem täglichen Arbeiten ein wesentliches Element oder etwas, wo du sagst, ja, da ist es für mich tragend und wichtig?
Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt, aber es ist für mich tatsächlich eher es ist eher die Frage der Haltung gegenüber anderen Menschen, das ist das eine. Und das andere ist für mich tatsächlich dieses Gottvertrauen oder Urvertrauen, dass sich Dinge auch fügen werden und dass alles für irgendetwas auch gut sein wird. Und das, also ja, dass es vielleicht eben auch in Konflikten zum Beispiel, dass es nicht böse gemeint ist, sondern dass es für irgendwas Gutes wird es schon haben oder irgendeinen Grund wird es, einen guten Grund, so vielleicht wird es schon haben. Das macht es mir, glaube ich, in der Arbeit halt deutlich leichter und einfacher. Aber es ist nicht so, dass ich bestimmte Rituale oder so aus meinem Elternhaus zum Beispiel übernommen habe, ne?
Ja. Also ich finde von daher den Gedanken nochmal spannend, weil ich ja in meiner Funktion auch häufig natürlich gefragt werde auf die diakonische Identität unseres Hauses und auch immer sage, neben all dem, was ich punktuell abarbeiten kann, ist zu sagen, es lebt natürlich durch Menschen, die das auch leben und gestalten, mitbringen. Wie würdest du das denn für dich in deinem Führungs- und Arbeitsverständnis vielleicht klar machen? Und ist das für dich, hat es eine Bedeutung, dass du an einem diakonischen Haus bist oder ist das eher zweitrangig und das hat sich eben so ergeben?
Das hat für mich schon eine Bedeutung. Also ich sag mal, allein die Tatsache, dass ich in Bethel gelandet bin, hat sicherlich was mit meinem Elternhaus zu tun, weil es da auch einen Kontakt schon gab. Also meine Eltern kommen beide hier auch gebürtig aus der Region und haben mich sozusagen nach Bethel geschickt. aber es ist schon auch so, dass das für mich irgendwie auf einer gar nicht so greifbaren Ebene auch eine Rolle spielt. Also dass ich mich schon irgendwie identifiziert fühle mit einem diakonischen Unternehmen. So. Und ich glaube, ich könnte gar nicht so genau sagen, was ich dann erwarte. Aber ich glaube, auch da ist es das Miteinander, also die Art und Weise, wie wir uns begegnen, was es für mich ausmacht. Und ich finde es total spannend, dass du danach fragst, weil ich in einigen Bewerbungsgesprächen jetzt zuletzt manchmal die Erfahrung gemacht habe, dass das schwer einzuordnen ist für Menschen, die von außen kommen und die vielleicht nicht so wie ich den Bezug haben zu diakonischer Identität oder diakonischem Profil und für die das möglicherweise manchmal auch ein Stück weit abschreckend ist. Also die wirklich auch ängstlich sind, wenn sie in Kontakt kommen mit dem Begriff diakonisches Profil und wirklich auch Angst haben oder dann formulieren, hey, muss ich getauft sein, um bei euch arbeiten zu können? Also die das auch als eine Art Ausschlusskriterium erleben. Und das, von daher glaube ich, ist das total wichtig, da nochmal hinzuschauen und zu gucken, was heißt das eigentlich für uns, wenn wir sagen, wir sind ein diakonisches Unternehmen?
Ja, also das ist, also die Angst kann man ihnen ja schnell nehmen, weil das klar geregelt ist, dass wir da eine große Offenheit haben und eine Mitarbeiterrichtlinie sagt, das nicht, aber es geht natürlich um eine Identifikation mit den Werten, für die wir stehen. Und das erlebe ich dann häufig in den Gesprächen für gerade Menschen, die zunächst vielleicht etwas zögerlich sind, als einen großen Gewinn, weil wir auch im interkulturellen Austausch ja eine große Einigkeit darüber haben, dass wir gemeinsam eine gute Arbeit in den unterschiedlichen Professionen für Patientinnen und Patienten machen wollen.
Ja, das erlebe ich auch als große Stärke. Es ist eben oft so, dass man darüber ins Gespräch kommen muss.
Ja, ne? Ich weiß noch was, glaube ich, über dich zu wissen, was mich noch interessieren würde. Ich frage mich zwar, wann du das alles an deinem Tag machst, ehrlich gesagt, aber Fußball spielst du auch noch, oder?
Ja, ich spiele nicht mehr so aktiv, wie ich es mal getan habe. Also ich habe damals tatsächlich 2 bis 3 Mal die Woche gespielt. Und jetzt im Moment tue ich das nicht mehr, sondern eher auf Abruf. Genau, aber das ist eins meiner Hobbys.
Und das hast du als Kind dann angefangen? Oder wann ist das?
Also ich glaube, als mein Bruder dann auch sich überlegt hat, er möchte Fußball spielen, da habe ich gedacht, das möchte ich jetzt dann auch. Mhm. Da muss ich ungefähr, ich glaube, 8, 9 oder 10 gewesen sein und habe dann erst bis zum Abi gespielt. Dann habe ich hier in Bielefeld erst aufgehört gehabt und habe dann vor einigen Jahren wieder angefangen, in Paderborn allerdings zu spielen. Mhm. In einer Mannschaft, das kam durch so persönliche Kontakte zustande. Aber das hat auch ein bisschen den Weg ins EVKB gefunden, denn wir haben damals in der Kinder- und Jugendpsychiatrie uns oft interprofessionell übrigens getroffen und haben montags nachmittags mit Ärzten, Ergotherapeuten, Pflegekräften zusammen einfach Fußball gespielt und ein bisschen gebolzt. Und das war irgendwie ein total guter Ausgleich zu der täglichen Arbeit, die man sonst so gemeinsam erledigt hat. Und hat uns, glaube ich, auch nochmal auf eine andere Art und Weise zusammengeschweißt.
Jetzt muss ich gestehen, ich bin fußballerisch nicht so firm. Ich kann meine Faszination als Zuschauer entwickeln bei Turnieren etc. Aber was ist das für eine Faszination, diesen Sport zu machen?
Also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, sich körperlich auszupowern. Das ist sicherlich etwas. Und ja, und also ich weiß nicht, warum Fußball so ein super Ding ist, aber ich.
Für dich
aber
ist es das.
Ja, und es ist damals irgendwie auch wirklich so gewesen, dass ich dachte, also ohne einen Ball am Fuß kann ich irgendwie nicht gut laufen gehen, aber mit dem Ball am Fuß geht's auf einmal total gut. Also ja. Es ist irgendwie verrückt. Und ich glaube aber auch, dass dieser Teamgeist sicherlich auch eine Rolle spielt. Also, dass es eben ein Mannschaftssport ist und man nicht auf sich alleine gestellt ist. Man gemeinsam auch durch Höhen und Tiefen geht, man Freundschaften entwickelt. Ja.
Also, wir entdecken manche Themen wieder, die wir auch sozusagen in unserer Beruflichkeit und du ja in deinem Job ohne Frage wiederentdeckst, was den Teamgeist angeht, aber eben auch ja als Führungsperson an bestimmten Stellen voranzugehen. Wer wärst du jetzt eher im Job? Bist du die Trainerin? Bist du die Stürmerin? Oder also wenn wir jetzt ein bisschen das Bild überreizen mal in allen Grenzen, die es hat, aber wo siehst du dich auf welcher Position? Oder bist du die Präsidentin?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, auch eine bestimmte Position würde ich mir gar nicht zuschreiben. Ich glaube, ich würde sagen, ich versuche Kapitänin zu sein. Also im Sinne von den Überblick behalten, die Leute zusammenbringen, den Dialog fördern.
Das scheint ja eine verantwortungsvolle Aufgabe zu sein, so ein Fußballkapitän zu sein, also in einer Mannschaft, gerade in dieser dialogischen Haltung zwischen Trainerin, Trainer und Mannschaft und dann diese ganzen Gemüter da untereinander zusammenzubringen. Denn Fußballer haben auch ihre eigenen Köpfe.
Ja, das stimmt.
Wenn du jemanden so vielleicht Fremdes erzählen müsstest, was du an deiner Arbeit aktuell schätzt. Was wäre das?
Also ich glaube schon, den Transfer hinzukriegen zwischen Komplexität auf der einen Seite, also das Gesundheitssystem ist aus meiner Sicht unfassbar komplex geworden, und auf der anderen Seite aber eben die ganz individuellen Bedürfnisse wahrzunehmen, egal bei wem. Also ja, und daran mitwirken zu können, das ist, glaube ich, das, was ich sehr schätze, und dass ich da nicht alleine bin. Also, dass ich ein Team habe, dass ich Kollegen habe und Kolleginnen habe, mit denen das einfach gemeinsam großartig ist. Das ist, glaube ich, das, was ich ganz besonders schätze.
Dorothea Reiß, ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
Das war 24/7, der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.